Heute geht es um ein Thema, das in fast jedem Unternehmen drängt. Digitalisierung, IT-Projekte, Automatisierung. Und um die Frage, warum so viele dieser Projekte scheitern, nicht an der Technik, sondern an den Menschen. Mein heutiger Gast ist jemand, der diese Dynamik aus der Praxis kennt. Eine junge Frau mit BWL-Hintergrund, inzwischen erfolgreiche Projektleiterin im IT-Umfeld, ausgezeichnet durch eine Mover Award-Nominierung für innovative Führung und nachhaltiges Wachstum. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Ich bin Simir Fersadi, Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und heute interessiert mich besonders, was macht gelungene Projektführung in der IT wirklich aus? Was braucht es eigentlich, bevor ein Projekt in der IT überhaupt gestartet werden darf? Darüber werden wir in zwei Folgen erkunden, wie das gelingt. Heute geht es erstmal in der 80. Ausgabe um den Moment vor dem Start. Um die Vorbereitung, um versteckte Kosten und um die Frage, wann ein Projekt überhaupt bereit ist. Aber so viel Zeit muss sein. Svenja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Semir, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die zwei Sessions zusammen.
Svenja, bevor wir in die Tiefe der Vorbereitung eines IT-Projekts gehen, du hast ursprünglich BWL studiert und bist dann recht schnell in der IT-Projektwelt gelandet, wahrscheinlich so eher zufällig, vielleicht auch ein bisschen unbewusst. Ganz ehrlich, sag mal, was war der Moment, in dem du gemerkt hast, das ist jetzt mein Ding, aber vielleicht ist das schon der zweite Schritt. Was war denn eigentlich der erste Schritt?
Gerne, also vielleicht vorwegzunehmen, diesen IT ist mein Ding-Moment gab es jetzt so tatsächlich bei mir nicht. Damals im Studium habe ich mir einen Werkstudentenjob gesucht. Und ich weiß nicht, ob die einen oder anderen die Plattform StudiTemps kennen, aber damals habe ich dort mir eine Stelle gesucht, weil ich natürlich als Studentin nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen wollte, schon mal Berufserfahrung, da ist ja so eine Werkstudentenstelle genau das Richtige. Und da habe ich dann eine Stelle gefunden, zum damaligen Zeitpunkt 14 Euro die Stunde. Da habe ich mir gedacht, gut, da bewerbe ich mich definitiv, den möchte ich gerne haben. Und in der Stellenbeschreibung ging es dann darum, C, Hashtag ist ihre Sprache, Punkt, Net ist ihr Framework. Und ich habe mir gedacht, okay, ich weiß nicht so richtig, was sie von mir erwarten, aber klingt gut, Bezahlung ist gut. Habe mich dann vorbereitet und mittlerweile weiß ich, C-Sharp ist eine Programmiersprache. Also ich habe mich weiterentwickelt zu damals und ich habe den Job damals tatsächlich bekommen und habe mich dann auf kurz oder lang in so einer Vier-Mann-Bude war ich dann mit dabei, zwischen den ganzen anderen Entwicklern saß ich dann da und plötzlich war ich in der IT-Welt angekommen.
Klingt ziemlich spannend, wenn du da so während des Studiums so zwischen so IT-Entwicklern, so Nerds sitzt, du als BWLer. Ich glaube, das prallen ja zwei so Welten aufeinander. Aber das Thema, was mich da an der Stelle interessiert, ich meine, man kann ja da auch immer irgendwas mitnehmen. Und das ist entweder das Thema Struktur und Planung, was ich so ein bisschen aus der IT so wahrnehme, da gibt es immer Struktur und Planung. Oder geht es mehr so um das Übersetzen zwischen Technik und Mensch? Was war damals also das, was dich gereizt hat?
Es ist die Übersetzung Technik und Mensch. Nur muss man dazu sagen, wenn man was übersetzen möchte, muss man ja auch erstmal die Sprache verstehen. Und damals war es, also ich musste überhaupt erstmal verstehen, was IT tatsächlich bedeutet, was wir da überhaupt machen. Und damals, das Team war super nett und super hilfsbereit, die haben mich eben von allem, von A bis Z mitgenommen. Damals schon ein diverses Team, also wir haben schon Deutsch, Englisch gemischt gesprochen, was für mich natürlich auch ein super spannender Faktor war, das erste Mal auch so ein Business- oder IT-Englisch zu benutzen. Und damit war für mich damals eigentlich das Wichtigste erstmal diese steile Lernkurve, überhaupt zu verstehen, IT zu verstehen und die Dynamiken in solchen Teams. Und dann Stück für Stück eben auch diese Übersetzung in die Prozesse und dann zu verstehen, wie viel Impact IT auf echte Geschäftsprozesse haben kann. Das kam natürlich dann mit erst steigender Berufserfahrung dazu. Und heutzutage würde ich sagen, dass wir ganz vorne bei den neuen Themen sind. Also gerade das Thema generative KI mit einem echten Praxisbezug und nicht nur in der Theorie oder natürlich im Privaten, wie man KI-Systeme und Tools nutzt, aber wie du das in Geschäftsprozesse etablierst, wie du das beim Kunden mit anbringst, wie wir Projekte mit KI liefern. Ich finde, jetzt kann ich wirklich sagen, IT ist mein Ding, weil das macht mir super viel Spaß.
Klingt ziemlich spannend. Jetzt möchte ich mal so über den Schwenk aus so meiner Wahrnehmung da ein bisschen ergänzen. Manchmal habe ich ja das Gefühl, der beste IT-Projektleiter ist der gar nicht so viel von der Technik versteht, beziehungsweise der gar nicht aus der Technik kommt, sondern eher mehr so ein bisschen das Verstehen von den Menschen hat. Siehst du das auch so?
Ich stimme denen schon zu. Ich denke aber, ohne Technikaffinität und echtes Interesse wird es schwer im Bereich IT-Projektleitung. Also es ist schon extrem wichtig, Risiken zu erkennen, auch mal technische Entscheidungen einordnen zu können, um mit Experten auf Augenhöhe zu diskutieren. Ja, also da ist wirklich Content is King. Das ist so die Devise oder das, nachdem ich lebe. Natürlich lässt sich Technik lernen oder delegieren. Ja, also ich bin keine Entwicklerin, ich kann keinen Code schreiben, aber ich muss verstehen, ob da jemand sitzt, dem ich mal eine kritische Frage stellen kann. Ich muss versuchen, jemandem auch mal eine andere Perspektive zu entlocken oder zu challengen, um dann basierend auf so fundierten technischen Zusammenhang auch wirklich Entscheidungen zu treffen und Risiken zu bewerten. Also das gehört für mich schon mit dazu. Ansonsten ist es ein reines Projektcontrolling, in dem man stecken bleibt. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dieses Technikinteresse dabei zu haben. Noch wichtiger, muss ich sagen, finde ich aber das Thema Führung und Leadership als zentrale Rolle. Also gerade in so IT-Projekten, finde ich, ist es super wichtig, Menschen- und Teamdynamiken zu verstehen, ja, und sie gemeinsam in eine Richtung zu lenken. Weil auch das beste Toolset führt ein Projekt nicht zum Erfolg.
Das ist ja ein Teil unserer zweiten Folge. Heute sprechen wir ja über die Phase vor dem Start. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen Zahlenwelt, Verwaltung und solche Sachen. Und wir haben den Mensch hier angeteasert. Jetzt lass uns aber nochmal genau darüber sprechen, wie ist es denn vor einem Start? Ne? Viele Unternehmen wollen ja immer sofort loslegen. Und das muss eigentlich alles sofort, am besten gestern passiert sein. Aber ich glaube, du hast Erfahrung genug, um zu sagen, was braucht es denn eigentlich, bevor so ein Projekt startet? Oder welche Gedanken muss man sich da stellen?
Als Unternehmen muss ich eine absolute Klarheit darüber haben, was ist mein Business Value, was ist der Business Case? Also so große Transformationsprojekte oder Digitalisierungsprojekte, in der Regel, also die Erfahrung, die ich habe aus den Bereichen, haben alle Einfluss auf laufende Geschäftsprozesse. Das heißt, sie haben Impact im Unternehmen auf die Mitarbeitenden, auf die Systemlandschaft, auf das Budget. Das heißt, diese Klarheit, was ist der Business Value, was will ich erreichen, ist ein Must-Have für die Unternehmen, sich darüber im Klaren zu sein. Das andere ist extrem wichtig, einen Sponsor zu haben. Also jemand, der bereit ist, im Unternehmen die Verantwortung zu übernehmen, Projekte von Anfang bis Ende mitzubegleiten. Es braucht einen langen Atem, es braucht jemand, der da das Commitment mitbringt und dieses Sponsorship und sagt, hey, ich unterstütze dieses Projekt und ich kann auch Entscheidungen durchdrücken. Ja, weil es wird immer wieder mal wichtige Momente geben, Kipppunkte geben, wo genau das gefragt ist. Und der dritte Punkt ist das belastbare Commitment aus der Organisation. Und das ist zu übersetzen mit verfügbarer Kapazität. Da gibt es einen Stichpunkt, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, das ist der Solutionplan. Das finde ich ist ein unfassbar wichtiges Instrument oder eine Methodik. Wir nutzen es, ja, ich arbeite in der Dienstleistung, im Dienstleistungsunternehmen. Wir erstellen auch für Projekte, die wir anbieten, einen Solutionplan, also wen braucht es, welche Kapazitäten etc. Und das sollte jedes Unternehmen auch mit aufbauen, um im Endeffekt auch zu verstehen, was braucht es aus meiner eigenen Organisation. Und erst wenn diese Grundlagen stehen, lohnt es sich aus meiner Sicht überhaupt erst über dann eine Umsetzungsmethodik oder weitergehend, um die Projektplanung zu sprechen.
Es geht bei mir oftmals um Budgets. Und andererseits stecken natürlich hinter den Budgets auch Ressourcen, die aus dem operativen Geschäft ja irgendwie herausgeschält werden müssen, damit so ein Projekt überhaupt gestartet werden kann. Und das führt natürlich dann letztendlich auch zu einer Belastung von den Leuten. Jetzt, wenn du mal so in dein Portfolio der einzelnen Projekte reinschaust, wie ist denn da so deine Wahrnehmung, dass diese interne Belastung in einem Unternehmen, die es ja tatsächlich auch ist, wird die nicht oft genug auch unterschätzt?
Absolut. Also die interne Belastung von Unternehmen, gerade am Anfang von so einem Projekt, wird viel zu häufig unterschätzt. Das heißt, wenn ich als Unternehmen nicht weiß, wie viel Zeit meine internen Fachbereiche tatsächlich in so ein IT-Projekt stecken müssen, dann wird so ein IT-Projekt zur Belastung für die Teams, für das Tagesgeschäft und natürlich auch für die Kostenrechnung am Ende. Weil was dann passiert, du hast es selber schon angesprochen, ist, die Projekte oder die Projektzeit wird nebenher gemacht. Das führt schnell in Abendsarbeiten, Überstunden. Irgendwie Meetings werden geschoben, vielleicht auch aus dem Tagesgeschäft heraus. Es bleiben Aufgaben liegen. Und am Ende wundern sich dann alle, warum Frust aufkommt. Ja, warum dann keiner dieses Projekt mehr unterstützen möchte. Und warum Projekte aus dem Ruder laufen. Und das ist natürlich wirklich gefährlich, sich da vorher nicht konsequent Gedanken drüber zu machen. Und das ist eben dieses Thema auch, ein Commitment dann einzufordern. Du kannst aber nur ein Commitment fordern, wenn du absolute Transparenz darüber hast, wie du die Leute tatsächlich einsetzen möchtest. Und gerade IT-Projekte brauchen Kapazitäten aus verschiedensten Fachbereichen. Ja, das ist ja auch zum Glück mittlerweile der Wandel, dass man IT oder IT und Business nicht mehr getrennt voneinander sieht als zwei einzelne Einheiten, sondern viel stärker zusammenhängt und oft in so Cross-Teams dann auch mit einbindet. Aber dadurch braucht es natürlich dann auch extrem viel Kapazitäten.
Jetzt hast du mir schon direkt das Stichwort geliefert, Commitment. Würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen mit drauf eingehen, weil wenn das Commitment nicht existiert, ist es aus meiner Sicht schwierig, hier über erfolgreiche Zielerreichungen zu sprechen. Was passiert denn eigentlich, wenn es kein Commitment gibt? Oder wie siehst du es? Was ist deine, sind deine Erlebnisse?
Ich glaube, es ist eine gefährliche Illusion dann von Kontrolle in so einem Projekt, weil du, wenn du kein Commitment hast, aber natürlich Personen, die auf deinem Projekt arbeiten, entstehen natürlich trotzdem Kosten. Ja, das, auch, das heißt, nach außen hin siehst du, wenn du jetzt einen reinen Cost-Tracking hast, siehst du einen Fortschritt auf dem Projekt. Was fehlt, ist dann aber die Verbindlichkeit und im Endeffekt hast du dann ein Projekt, was ein Verwaltungsakt ist, aber kein Veränderungsprojekt und da ist Scheitern einfach vorprogrammiert und ich glaube, was halt da extrem wichtig ist, jetzt haben wir ja nochmal das Thema Solution Plan, das würde ich jetzt hier auch nochmal aufgreifen, ist tatsächlich, dass man das Projektziel, die Teamleistung und auch die verschiedenen Aufgaben und Kapazitäten einplanen muss. Das heißt, du musst überlegen, welche Aufgaben, welche Rollen sollen die einzelnen Projektmitglieder übernehmen, mit wie viel Kapazitäten kann ich sie einplanen, welche Entscheidungs Befugnisse haben die Personen und damit kann ich dann mir überlegen, was bedeutet das in Bezug auf mein Tagesgeschäft. Denn so eine reine Budgetbetrachtung, da wird dann eben nicht klar, wie viele Kapazitäten genutzt werden und das Projekt tatsächlich braucht. Und dann haben wir natürlich das Thema Opportunitätskosten. Das heißt, ich muss gucken, inwieweit nehme ich die Person aus dem Tagesgeschäft raus und lasse sie dann wirklich an diesem Projekt arbeiten. Und ich glaube, da ist es halt zum Thema interne Belastung auch oder Kostenbelastung ist eine größte Herausforderung das Verknüpfen von Kosten mit einem echten Fortschrittstracking. Also Fortschrittskontrolle und Budgetkontrolle muss miteinander einhergehen. Denn es reicht nicht nur zu wissen, wie viel Geld habe ich verbrannt, sondern ich muss auch wissen, wie viel tatsächlicher Projektfortschritt ist dem dann zuzurechnen. Und das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Punkt, wenn wir dann jetzt auch über Commitment sprechen. Das heißt, wie messe ich Fortschritt? Ich kann das natürlich nur so messen, indem mein Team diszipliniert genug ist, mir auch zurückzumelden, wie der Fortschritt ist, an welchen Themen sie arbeiten, wie viel noch offen ist. Da haben wir verschiedene Methodiken in der Organisation, aber deswegen ist dieses Commitment natürlich auch so wichtig.
Gerade das Messen von einem Fortschritt bringt mich zum Stichwort Burndown-Chart. Auch so ein beliebtes Instrument, um mal zu zeigen, wie denn der Fortschritt so geht. Aber es sind natürlich auch viele Dinge, die ein Stück weit subjektiv sind und nicht objektiv tatsächlich wirklich messbar sind. Wie erlebst du gerade so diese Fortschrittdiskussion beziehungsweise diesen Entwicklungsfortschritt in solchen Projekten? Ist da wirklich, also wahrscheinlich gibt es sehr viel Wahrheit, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das eine oder andere vielleicht auch schön zu reden. Ist ja oft genug in solchen Projekten schon passiert und dann ist man doch nicht so weit, wie man sich gedacht hat. Wie ist da so deine Sicht darauf? Kann man wirklich den Earned Value so aufzeigen, dass man also auch als Sponsor dann das Gefühl hat, mit meinem Geld werden wir das Ziel wirklich so erreichen, wie es denn gedacht ist?
Es muss es geben. Sonst weiß ich nicht, wo mein Projekt steht. Und dann haben wir das Thema Schieflage von Projekten. Da werden wir mit Sicherheit in der nächsten Folge nochmal intensiver drüber sprechen. Aber genau, also ein Burndown-Chart ist natürlich super, um zu messen, wo stehe ich in meinem Sprint. Das ist aber natürlich eine sehr limitierte Sichtweise auf einen sehr kleinen Zeitraum, nämlich ein Sprint, in dem ich arbeite. Der Regel 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, je nachdem, wie das Projekt das definiert. Und was wir natürlich gerne nutzen, ist darüber hinaus das Thema Earned Value versus Effort Burned. Das heißt, hier versuchen wir schon ein Projektreporting aufzubauen, wo du die Kosten mit dem tatsächlichen Fortschritt verknüpft, und zwar auf Gesamtsicht, über alle Phasen hinweg. Das ist natürlich gar nicht so einfach. Entwicklungsaufgaben kann man einfacher bewerten und schätzen als andere Projektphasen. Da haben wir jetzt eben wieder den Solutionplan. In meinem Solutionplan sollte ich wissen, welche Phase wie viel Kapazität bedeutet. Ja, die Designphase, Entwicklungsphase, Testphase. Da brauche ich in der Regel ja auch unterschiedliche Prozentsätze von unterschiedlichen Teammitgliedern. Und in diesem Earned Value versus Effort Burns Reporting, was wir da häufig machen, ist, dass wir dann auch verstehen, wie weit wir vom Ziel entfernt sind. Und so einen Fortschritt dann messbar zu machen, bedeutet das natürlich mit den Ergebnissen zu verknüpfen. Also, wie viel Restaufwand habe ich noch in meiner Entwicklung? Wie ist der Teststatus? Wo fehlen mir noch Abnahmen? Also, das geht über so einen Sprint hinaus, sich das gesamtheitlich anzugucken. Und hier, glaube ich, kommt eben das Thema Führung wieder auch mit rein. Ja, weil ohne eine Disziplin der Teammitglieder können wir so ein Fortschrittstracking gar nicht aufbauen. Sondern es entsteht nur, wenn aus dem Team heraus Verantwortung übernommen wird, dass mir klar ist, warum muss ich das auch zurückmelden, und die Teams das dann auch in der Disziplin mittragen. Und ich glaube, so ein super spannendes Thema ist auch hier AI-driven Delivery als so ein Zukunftsmodell, weil das natürlich dieses ganze Fortschrittstracking ein super Use Case ist, um das Ganze auch über KI zu unterstützen. Um dann zum Beispiel ein besseres Status-Reporting zu haben. Aber auch hier muss der Mensch valide Daten liefern. Ja, ohne auch hier die Disziplin funktioniert natürlich auch ein KI-basiertes Steuerungssystem nicht. Und das in der Regel funktioniert, wenn du eine gute Führungskraft hast im Projekt, die allen Mitgliedern erklärt, warum machen wir dieses Fortschrittstracking, was hilft uns das? Das ist ein entscheidender Faktor. Ich glaube, hier kommt noch eine Herausforderung mit dazu. Wir als Dienstleister sind natürlich oft auf die Mitwirkungspflichten vom Kunden angewiesen. Und wir haben natürlich keine direkte Steuerungsmacht beim Kunden. Das heißt, wir müssen das aktiv ansprechen. Auch hier wieder ist Führung gefragt, ja, wirklich auch hier in diese Konfliktgespräche gegebenenfalls zu gehen, zu sagen, wir brauchen die Zulieferleistung etc. Und das ist natürlich auch enorm wichtig, sowas auch transparent zu machen in so einem Fortschrittstracking. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man da nicht, den man berücksichtigen muss.
Gibt es aus deiner Sicht auch nochmal so Aha-Effekte beim Aufsatz von solchen Projekten, wenn du also in die Strukturierung gehst, wo du uns erzählen kannst, da ist es nun wirklich ganz gut gelungen. Und da muss man aber tatsächlich nochmal ganz tief im Maschinenraum rumkramen, um zu sehen, um vielleicht erstmal überhaupt Dinge so vorzubereiten, dass wir erstmal Zeit verbraucht haben, um ready to go zu sein.
Eins meiner größten Aha-Erlebnisse, vielleicht mal so aus der Projektpraxis, war tatsächlich, wir hatten ein laufendes Projekt und plötzlich war alles festgefahren. Ja, wir waren technisch auf Kurs, das Team-Setup war da, das Team war auch erfahren und wir haben aber trotzdem keinen echten Fortschritt gemacht. Und da war dann tatsächlich der Knackpunkt, dass Entscheidungen wurden verzögert, kritische Punkte sind nicht angesprochen worden. Und da ist mir dann klar geworden, okay, wir haben hier nicht ein Problem im System, sondern wir haben hier ein kulturelles Thema. Und da war dann sichtbar, niemand wollte Fehler zugeben oder Entscheidungen treffen, die dann vielleicht nachher nochmal revidiert werden müssen, aus Angst, später dafür verantwortlich gemacht zu werden. Und da war es dann tatsächlich so, dass anstelle, dass man mutig vorangeht und das Projekt nach vorne treibt, haben wir uns tatsächlich in diesem Klein-Klein wiedergefunden und sind da stecken geblieben. Und da war für mich schon nochmal so ein Knackpunkt zu verstehen, wer keine Entscheidungen trifft, macht einen Rückschritt. Und wer auch nicht offen über Probleme oder Herausforderungen in einem Projekt sprechen kann. Und es sind sehr viele Stakeholder und komplexe Strukturen betroffen. Ja, wer darüber nicht spricht, wird sie auch nicht lösen. Und dadurch halt dann eben auch, wer dann eben die Veränderung fürchtet, wird keinen Fortschritt machen, ja, platt gesagt. Also das ist so das Thema Fehlerkultur. Also das ist, was mir da bewusst geworden ist, dass halt eben, wenn Unternehmen keine Fehlerkultur haben, dann haben wir ein Problem, denn da geht es dann nicht mehr um die Technologie, sondern um die Haltung. Und ich glaube, dass das ein zentraler Erfolgsfaktor auch für IT-Projekte ist. Und Fehlerkultur ist halt kein Soft-Skill, das ich einfach lernen kann. Das muss in so einem Unternehmen, in einer Kultur eingebettet sein. Und ich muss meinem Team die Möglichkeiten geben, Entscheidungen zu treffen, ohne jedes Mal eine negative Konsequenz zu erwarten.
Da könnte man natürlich auch noch sehr weiten Bogen spannen über das Thema Fehlerkultur und Haltung, weil natürlich auch in meiner Wahrnehmung immer so ein gewisser Perfektionismus vorherrscht. Ja. Das mag seine Ursprünge vielleicht in der Ingenieurskunst haben, wie auch immer. Aber ich glaube, so die perfekte Lösung gibt es da nicht. Aber Svenja, lässt sich in irgendeiner Form auf 3 Punkte runter reduzieren, was braucht es, bevor ich ein IT-Projekt starte? Gibt es da von deiner Seite in irgendeiner Form eine Checkliste, eine Gebrauchsanweisung, wie auch immer du es nennen magst, vielleicht auch Solutionplan, den man auf 3 Punkte reduzieren kann?
Ich würde sagen, so eine pauschale Gebrauchsanweisung gibt es wirklich nicht für IT-Projekte. Das wäre zu einfach gedacht. Es ist eine phasenbezogene Orientierung. Ja, also ein Projekt ist nicht statisch, ein Projekt ist agil. Und natürlich gibt es Dinge, die aus meiner Sicht unverzichtbar sind. Die haben wir vorhin schon mal angesprochen. Das ist das Thema klarer Sponsor mit Entscheidungsbefugnis, ja, mit Commitment aus einer Führungsebene, ganz entscheidend. Dann der zweite Punkt, ein echtes Projektsetup mit verfügbaren Kapazitäten, dass wir nicht nur Budgets haben, sondern auch Zeit und die Leute dann auch die Verantwortung übernehmen. Und natürlich das, was wir eben gesagt haben, der Solutionplan. Ja, da stimme ich, das ist mir ein Herzensthema, der nämlich Rollen, Zielbild und Aufgaben auch strukturiert und damit eben eine Grundlage schafft, ein Projekt überhaupt aufsetzen zu können und das auch nochmal phasenorientiert. Wir nutzen natürlich trotzdem, wenn wir ein Projekt starten, gibt es natürlich auch von uns so eine Art Checkliste oder verschiedene Themen, die du erstmal machen musst, um zu starten. Du musst, wir haben es eben gesagt, eben die Entscheidungsbefugnisse auch innerhalb eines Projektes erklären. Also wenn wir ein IT-Projekt haben und wir haben eine Designphase, wer darf ein Design approven? Wer darf sagen, ja, das passt, damit können wir später in eine Entwicklung gehen? Wer hat da eine Entscheidungshoheit? Denn ohne Entscheidungen gibt es dann auch keinen Fortschritt. Ja, wenn ich niemanden habe, der entscheiden kann, dann führt es irgendwann zu einem Bottleneck. Wenn wir auch so ein Projekt gestartet haben, wäre für mich nochmal den Abgleich zu machen mit dem, was wir mal als Solutionplan überlegt haben. Haben wir denn die richtigen Leute im Team? Ja, manchmal hat man eine Idealvorstellung und nachher hat man aber ein anderes Team-Setup. Das heißt, auch hier bin ich nicht statisch, sondern ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Und das ist vielleicht nochmal ein Thema für die nächste Folge, aber auch hier, wen habe ich denn in meinem Team? Ja, das sind ja Menschen mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Und es gibt, glaube ich, was auch nochmal wichtig ist, ist das Thema, wir nennen das gerne Happy and Unhappy Past, kennt man ja, glaube ich, so eh auch aus der Entwicklung. Aber das Ganze natürlich auch mal in so einem Team-Setup oder in einem Projekt-Setup zu besprechen. An wen eskaliere ich denn ein Thema, wenn ich nicht weiß, wie ich weiterkomme? Was sind die Way of Workings? So dokumentieren wir, wie wir miteinander arbeiten. Also ich habe zum Teil Teams mit 30, 40, 50 Personen, Kundenseite, unsere Seite. Da müssen wir natürlich irgendwie so eine Art Struktur haben, wie wir miteinander umgehen und wo wir Entscheidungen festhalten, was wir in Einzelfällen machen. Und genau, das sind so ein paar Punkte, die extrem wichtig sind. In unserem Business auch natürlich das Thema Vertragsmanagement. Also was müssen wir dann überhaupt liefern? Was sind denn unsere Lieferpflichten? Und das sind, glaube ich, schon ein paar grundlegende Themen, die man so in der Gebrauchsanweisung definitiv mit einbringen kann und die man einen Checkmark dahinten machen kann, ob man die geliefert hat.
Svenja, das waren so viele wichtige Punkte, die du hier angebracht hast. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das jetzt nochmal klar gemacht haben, worum es geht. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Kommen und ich freue mich auf die nächste Folge. Schön, dass du da warst.
Vielen lieben Dank und für alle, die schon ein Projekt am Laufen haben, ein IT-Projekt und merken, irgendwas funktioniert hier nicht so, wie wir es uns vorstellen. Freut euch auf die zweite Folge. Da sprechen wir darum, wann ist ein Projekt in Schieflage und wie kriegen wir es vor allen Dingen auch da wieder rausgesteuert.
Besser kann man den Übergang zur Folge 81 nicht machen. Bis dahin, danke fürs Zuhören an alle, die hier durchgehalten haben und jetzt genau wissen, wie ein IT-Projekt zu stemmen ist. Bis dahin, tschüss.